NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
20. Oktober 1955. Der dritte und letzte Teil des Romans Der Herr der Ringe erscheint in England.
Drei Ringe. Den Elbenkönigen hoch im Licht. Sieben den Zwergenherrschern in ihren Hallen aus Stein. Den Sterblichen ewig dem Tode verfallen. Neun. Einer den dunklen Herrn auf dunklem Thron. Im Lande Mordor, wo die Schatten drohen.
Ich habe Tolkien zum ersten Mal gelesen, da war ich ein Schulmädchen. Ich gehörte zu denen, die monatelang auf den letzten Band warten mussten.
And I was one of the people who had to wait for the last volume for many months.
Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben, und ewig zu binden, im Lande Mordor, wo die Schatten drohen.
Damals war ich 13. Meine Eltern ließen mich die öffentliche Bibliothek für Erwachsene benutzen. Irgendwann kam eine junge Bibliothekarin zu mir und sagte, das könnte dich interessieren. Und sie gab mir Die Gefährten und dann Die zwei Türme.
Die großen Türen schlugen zu. Die eisernen Riegel schnappten ein. Sam warf sich gegen die ehernen Torflügel und fiel besinnungslos auf den Boden. Er war draußen in der Dunkelheit. Frodo war am Leben, aber vom Feind gefangen.
Ich war völlig davon gefangen, habe die ersten beiden Bände immer und immer wieder gelesen. Ich erinnere mich, wie ich zu meiner Mutter sagte, was ist, wenn er stirbt, bevor er es zu Ende schreiben kann?
Die Furcht vor einem frühen Ableben des Autors ist unbegründet. Das lange Warten ist dem Perfektionismus John Ronald R. Tolkiens geschuldet, dem Erfinder von Mittelerde, von Hobbits und Zwergen, von Elben und Orks, von Drachen und Zauberern. Aber das wird Christina Scull erst viele Jahre später erfahren, als sie bereits zu den besten Tolkien-Kennern der Welt gehört.
Tolkien hatte den Herrn der Ringe mehr oder weniger fertig. Womit er nicht fertig wurde, waren die Anhänge, die er der Fangemeinde versprochen hatte. Schriftsysteme und Daten und solche Dinge. Er hatte schreckliche Schwierigkeiten damit. Für die Anhänge standen ihm eigentlich nur 40 Seiten zur Verfügung. Er kam aber auf 100.
For the appendices, which are now about 100 pages.
Die Chronologie von Mittelerde, von den Anfängen bis zum Ende des dritten Zeitalters, ein ewiger Kalender für das Auenland, Aussprache, Hinweise für die Elbensprache Quenya. Allein die Herrscherannalen der alten Königreiche umfassen 70 Seiten im Anhang von Die Rückkehr des Königs. J.R.R. Tolkien, Oxford-Professor für englische Sprache, mag sich das alles ausgedacht haben mit zahllosen Referenzen an nordische Sagen und Mythen. Die Details müssen trotzdem stimmen.
Wenn man Fantasiewesen erschafft, mit einer Kosmologie, mit einer Schöpfung, dann hat das Konsequenzen.
Wayne Hammond, Tolkien-Experte und Ehemann von Tolkien-Expertin Christina Scull.
Es gab immer Sachen, die er bedenken musste, die er in seinen Kontext bringen musste. Elben sind unsterblich. Sind sie das? Kann man sie töten? Was passiert, wenn Elben und Menschen Nachkommen zeugen? Das waren alles Fragen, die er am Ende hatte, auch weil seine Leser sie hatten. Und er tat sein Bestes.
Und während Tolkien die erfundenen Annalen von Mittelerde vervollständigt, bleibt seinen Verlegern nur auf das Manuskript zu warten.
Zum ersten und einzigen Mal in meiner Zeit als Verleger erhielten wir Briefe von Lesern, die uns anflehten, sie aus ihrem Elend zu befreien und die Rückkehr des Königs zu veröffentlichen. Aus diesen Briefen von völlig Fremden wurde mir zum ersten Mal klar, dass wir vielleicht einen Bestseller in Händen hielten.
In der Tat. Die Geschichte vom unfreiwilligen Hobbit-Helden Frodo und seinen Freunden im Kampf gegen den finsteren Herrscher Sauron verkaufte sich bisher über 150 Millionen Mal und ist weltweit fester Bestandteil der Popkultur. Die Geburt aber des Ahnherrn aller modernen Fantasy-Literatur war eine schwere und zog sich über fast zwei Jahrzehnte. Von der ersten Idee 1937 bis zum Erscheinen von Die Rückkehr des Königs, heute vor 65 Jahren. Dabei wollte Tolkien eigentlich gar keine Hobbit-Geschichte mehr schreiben.
Tolkien war kein professioneller Autor. Er schrieb seine Geschichten und Gedichte zu seinem eigenen Vergnügen und zur Unterhaltung seiner Kinder. Nur durch Zufall entdeckten die Verleger Allen und Unwin den kleinen Hobbit. Und sie überredeten Tolkien, ihn zu veröffentlichen. Es wurde ein Erfolg. Aber Tolkien hatte mehr oder weniger mit der Zeile geendet und Bilbo lebte glücklich bis ans Ende seiner Tage. Was sollte er da noch mehr schreiben?
Er schickte eine Kindergeschichte und einige andere Stücke an seine Verleger Allen und Unwin. Die lasen sie und schickten sie mit freundlichem Dank zurück. Das war nicht das, was sie wollten. Sie wollten unbedingt eine Hobbit-Fortsetzung. Und schließlich begann Tolkien damit. Er schrieb das erste Kapitel, 4 oder 5 Versionen, und hatte große Schwierigkeiten. Aber irgendwann brachte er seine Helden dazu, sich auf den Weg nach Bruchtal zu machen.
So detailversessen Tolkien seine Fantasiewelt auch durchdacht hat, die eigentliche Handlung entwirft er nur grob und sie hält auch für ihn einige Überraschungen bereit.
Auf dem Weg bin ich vielen Dingen begegnet, die mich erstaunt haben,
schreibt er 1955 in einem Brief.
Ich war noch nie in Bree gewesen. Der Waldläufer, der in der Ecke des Gasthauses saß, war ein Schock und ich wusste genauso wenig wie Frodo, wer er war.
Plötzlich merkte Frodo, dass ein ungewöhnlich aussehender, wettergegerbter Mann ebenfalls sehr aufmerksam der Hobbit-Unterhaltung lauschte. Er hatte einen fleckigen Mantel aus schwerem, dunkelgrünem Tuch übergeworfen und trug trotz der Hitze im Raum eine Kapuze, die sein Gesicht beschattete. Aber seine Augen sah man funkeln, als er die Hobbits betrachtete.
Tolkien hat sich diese Dinge beim Schreiben ausgedacht. Und wenn der Autor nicht genau weiß, wohin er geht, dann entdeckt er die Geschichte, während er schreibt. Und die Figuren in der Geschichte entdecken sie, während der Autor sie erschafft.
Eine neue Figur ist aufgetaucht. Und ich bin sicher, dass ich sie nicht erfunden habe,
wundert sich Tolkien in einem Brief an seinen Sohn.
Ich wollte ihn gar nicht. Obwohl ich ihn mag, aber er kam zu Fuß in den Wald von Ithilien. Faramir, der Bruder von Boromir.
Die Manuskripte zeigen, dass Tolkien Faramirs Auftauchen nicht geplant hatte. Er hat furchtbar viel umgeschrieben, besonders in den frühen Teilen, als er nicht genau wusste, was er vorhatte. Aber es war auch für ihn ein Abenteuer, das er immer weiter ausbaute.
Immer neue Änderungen in der Geschichte und immer neue Figuren lassen das Buch immer weiter anwachsen und die Veröffentlichung in immer weitere Ferne rücken. Christina Skull.
Allen und Unwin haben während des Krieges nicht so viel Druck gemacht. Es gab eine große Papierknappheit. Und als das Buch länger wurde, verringerte sich die Chance, es veröffentlichen zu können. Aber sie blieben während des Kriegs in Kontakt.
Geschäftig wie Ameisen und eilig gruben die Orks. Sie gruben Reihen tiefer Schützengräben in einem riesigen Ring, genau außer Bogenschussweite von den Mauern. Und als alle Grabenstücke fertig waren, sahen sie große Wagen heranfahren. Und bald stellten immer neue Scharen des Feindes, jede im Schutze eines Grabens, große Wurfmaschinen und Geschosse auf.
Während Tolkien am Herrn der Ringe schreibt, sind seine Söhne an der Front. Er weiß, wie es da zugeht.
Tolkien diente 1916 an der Somme im Ersten Weltkrieg auf britischer Seite und hat da sehr viele Dinge erlebt, die ihn nachhaltig geprägt haben,
sagt Annika Röttinger von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Ihre Abschlussarbeit in Geschichte hat sie über Tolkiens Kriegserfahrungen verfasst und die Auswirkungen auf seine Schriften.
Ein Kapitel, an dem man das visuell sehr gut nachvollziehen kann, sind die Totensümpfe. Frodo, Sam und Gollum durchqueren die Totensümpfe und die Landschaftsbeschreibungen, das Niemandsland zwischen den Stellungen, kann man 1:1 aus Kriegsberichten vom Ersten Weltkrieg herleiten.
Auf beiden Seiten und vor ihnen lagen jetzt ausgedehnte Moore und Sümpfe, die sich in dem dämmerigen Zwielicht weit nach Süden und Osten erstreckten. Nebelschwaden stiegen sich kräuselnd und dampfend von dunklen und eklen Tümpeln auf, deren Gestank stickig in der stillen Luft hing.
Und das Interessante ist, dass Tolkien dieses Kapitel fast ohne Korrekturen an den Verlag geschickt hat. Wenn man im Hinterkopf behält, dass Tolkien ein unverbesserlicher Perfektionist war, ist das ein wirklich herausragendes Merkmal an diesem Kapitel. Und ich glaube, dass ein Grund dafür eben war, dass er sich da nicht viele Gedanken machen musste, wie es da aussieht, wie die Luft riecht, wie sich der Schlamm unter den Füßen anfühlt, weil er das alles selbst erlebt hatte.
Da sind tote Gesichter im Wasser, sagte Sam voll Entsetzen. Wer ist das?
Ich weiß es nicht, sagte Frodo mit traumähnlicher Stimme. Sie liegen alle in den Tümpeln mit bleichen Gesichtern. Viele Gesichter, stolz und schön, mit Kraut im Silberhaar. Aber alle vermodert, alle verwest, alle tot.
Wenn es um die wirklich großen Geschichten geht, sind das praktisch immer menschliche Geschichten über eine Sache, den Tod. Der Tod ist die Schlüsselquelle im Herrn der Ringe.
So Tolkien in den 60er Jahren in einem Interview.
Der Herr der Ringe war nicht länger ein Kinderbuch, wie Alan und Anwin es erwartet hatten. Tolkien war verzweifelt, aber er fühlte eine gewisse Verpflichtung. Und als klar wurde, dass es veröffentlicht werden sollte, schrieb er es schließlich zu Ende und arbeitete mit seinen Verlegern an der Drucklegung.
Als der Oxford-Professor später gefragt wird, woran man sich dereinst erinnern soll, an seine brillanten wissenschaftlichen Aufsätze oder seine Fantasiegeschichten um den Ring, da antwortet er knapp, dass er da wohl kaum eine Wahl habe. Aber wenn es der Herr der Ringe werde, sei ihm das auch recht. Da kann er sich nicht beklagen. Verfilmungen, Zeitschriften, Comics, Hörspiele, Rollenspiele, Computerspiele. Millionen Menschen überall auf dem Globus tauchen täglich ein in die Welt des Herrn der Ringe.
Tolkien hat mein Leben maßgeblich geprägt und prägt es immer noch, von der Herrn der Ringe-Filme über die Amazon-Serie. Und Tolkien ist bei mir ein fester Bestandteil im Leben.
Tobias Eckrich ist Vorsitzender der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Ihre 1000 Mitglieder treffen sich zu Symposien und Jahrestagungen, zu regionalen Tolkien-Stammtischen, geben Zeitschriften heraus, halten Vorträge über Tolkiens Philosophie der Sprache oder die Botanik von Mittelerde. Über 6 Jahrzehnte nach dem Erscheinen des letzten Bandes hält die Faszination um Frodo Beutlin, Gandalf und Sauron unvermindert an.
Zum einen ist es die Zeitlosigkeit und das Werk an sich. Und zum anderen ist es, dass es alt genug ist, um mittlerweile die dritte Generation an Interessierten heranzuziehen. Es gab die Veröffentlichung, da gab es Frodo for President Buttons in den Vereinigten Staaten. Dann kam 2001 die Kinofilme raus, die einen ganz eigenen Fankreis gesammelt haben. Und jetzt mit der anstehenden Amazon-Serie, die wieder ein jüngeres Publikum ansprechen wird, ist das Thema auch heute noch top aktuell und absolut zeitlos.
Für Tolkien mag das große Thema im Herrn der Ringe der Tod gewesen sein. Viele seiner Anhänger heute lesen eine hoffnungsvollere Botschaft aus der Fabel um den Ring der Macht.
Tolkien hat einen Kosmos erschaffen mit unterschiedlichen Völkern, mit unterschiedlichen Sprachen, mit einer Entstehungsgeschichte, mit allem, was dazugehört. Und zum anderen aber auch eine Geschichte erzählt, die selbst 2020 aktueller vielleicht ist denn je, mit Freundschaft, Zusammenhalt, eine Gemeinschaft.
Dass man füreinander einsteht, dass man die Hoffnung nicht verliert, dass man sich aber auch auflehnt, wenn etwas nicht gut läuft. Und ich glaube, das ist etwas, was man auf jedes Zeitalter auch unserer Welt übertragen kann. Das wird wahrscheinlich, hoffe ich, nicht so schnell an Bedeutung verlieren.
Im Zeitzeichen erinnerte Martin Herzog an den Roman Der Herr der Ringe, dessen dritter Teil am 20. Oktober 1955 in England erschien. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info.